Es war ja schon die Adventsbotschaft im Kern, die wir da gehört haben. Die Predigten, so vom Volkstrauertag bis hin zu Weihnachten, stehen unter einem besonderen Thema dieses Jahr. Predigten vom Anfang im Ende. Ich habe dazu einige Texte ausgewählt und ich lese heute aus Matthäus 24 die Verse 1 bis 14. Als Jesus den Tempel verließ, kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Da sagte Jesus zu ihnen: Ja, seht es euch genau an. Aber ich kann euch versichern, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Wann wird das geschehen? Fragten ihn später seine Jünger, als er mit ihnen im Abhang des Ölbergs saß. Welche Ereignisse werden dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Denn viele werden auftreten und von sich behaupten: Ich bin Christus. Und sie werden viele Menschen in die Irre führen. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Manche werden sich vom Glauben abwenden und einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Wo möchtest du sein, wenn diese Welt zu Ende geht? Zugegeben, das ist eine ungewöhnliche Frage. Ich stelle sie trotzdem. Wo möchtest du sein, wenn diese Welt zu Ende geht? Vielleicht sagst du, wer kann sich das schon vorstellen? Was ist das, das Ende der Welt? Und ich muss sagen, ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Und ich habe kein Interesse daran, mir das auszumalen. Katastrophen verschiedenster Art, die können wir uns schon vorstellen. Zumindest diejenigen von uns, die Nachrichten sehen. Man kann eine Ahnung davon bekommen, wie es aussieht, wenn Katastrophen passieren. Und davon ist im Text ja auch die Rede, vom Krieg, vom Bürgerkrieg, von Hungersnot, von Erdbeben. Wenn wir uns überhaupt mit dem Ende der Welt beschäftigen, dann ja häufig mit diesem Bild. Meistens ist es von Katastrophen geprägt. Irgendwann geht uns das Licht aus. Oder wir werden überschwemmt oder erfrieren oder verbrennen. Oder irgendein Schwachkopf drückt auf den falschen Knopf. Aber wenn es gut geht, dann passiert das natürlich erst, wenn wir alle schon längst tot sind. So kann man sich das Weltende vorstellen. Ich möchte heute aber noch anders darüber reden. Es geht mir nicht darum, Katastrophen heraufzubeschwören, Ängste auszulösen. Denn auch wir Christen wissen nicht besser, wie es aussieht, wenn die Welt zu Ende geht. Das Neue Testament redet davon in ganz unterschiedlichen Bildern. Genaues wissen wir nicht. Und doch, einige Fragen sind eindeutig beantwortet. Zuerst mal das Einfachste. Es gibt ein Ende der Welt. Es geht nicht einfach immer so weiter und irgendwann ist Schluss. Die meisten Menschen ahnen das zwar, verdrängen es aber. Sie ahnen, irgendwann ist diese Welt, so wie wir sie kennen, zu Ende. Sie leben aber so, als ginge es quasi endlos weiter. Und ich kann das durchaus verstehen. Aber als Christen wissen wir zumindest, dass das nicht stimmt. Es gibt ein Ende, ob gut oder schlecht. Wie wir uns auf das Ende einstellen, wird davon abhängen, was wir uns darunter vorstellen. Und ob wir eher den Eindruck haben, es ist das Ende eines Urlaubstages oder eines Zahnarztbesuches mit Wurzelbehandlung. Wir werden anders auf das Ende zugehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Viele wollten das Ende der Zeit ja auch schon mit der Bibel in der Hand errechnen. Das hat natürlich nie gestimmt, wie man sieht. Und Jesus selbst hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Rechnen nichts bringt. Und natürlich, wer so mit der Bibel umgeht und sie als eine Art Vorhersagebuch liest, der hat sie im Grunde nicht verstanden. Andere haben gesagt, seht doch, wie furchtbar es in der Welt ist. Allein deshalb muss das Ende bald kommen. Aber auch die Hinweise, wie wir auf das Ende sehen, sind ja nicht eindeutig. Ja? Zu welcher Zeit gab es keinen Krieg? Es gab sie zu jeder Zeit. Hungersnöte auch. Obwohl wir schon sagen müssen, es ist unerträglich, wie viele Menschen heute unter Hunger leiden, weil wir alle Möglichkeiten haben, das zu ändern. Ja, das hatten Jahrhunderte vor uns nicht. So viele waren noch nie auf der Flucht. In Deutschland kriegen wir so ein kleines bisschen davon ab und sind schon heillos überfordert. Wie soll es denn den afrikanischen Staaten gehen, die überrannt werden? Die sind doch heillos überfordert. Der EU-Afrika-Gipfel hat die Spitze des Eisbergs mal wenigstens zur Kenntnis genommen. Immerhin. Und so schlimme Kriege wie heute gab es wohl auch noch nie. Vorsprung durch Technik. Das macht nachdenklich. Und das bringt viele Christen dazu, zu sagen, ach Herr, mach endlich Schluss mit diesem Elend. Komm zurück. Bring diese Welt doch mal endlich in Ordnung. Und sie beten so, wie die ersten Christen auch gebetet haben. Maranatha, das heißt übersetzt, unser Herr, komm. Klammer auf, endlich, Klammer zu. Auf der anderen Seite war das Evangelium noch nie so weit vorgedrungen. Es ist ja heute nun wirklich fast bis in den letzten Winkel der Welt zu hören. Aber trotz allem, wir wissen nicht, wann das Ende kommt und ich bin sicher, das ist gut so. Unser Leben und sein Ende liegen in Gottes Hand. Mein persönliches Ende, das Ende dieser Welt auch. Wir wissen aber etwas anderes. Wir wissen etwas viel Wichtigeres als den genauen Zeitpunkt. Wir wissen, das Ende der Welt kommt, wenn Christus wiederkommt. Christus ist es, der der Welt in dieser Form ein Ende setzt. Und deshalb sagen wir auch, das ist der zweite Advent. Advent heißt ja Ankunft. Und hier ist jetzt gemeint die zweite Ankunft von Jesus Christus auf der Erde. Der Begriff ist also doppeldeutig. Es meint nicht nur den nächsten Sonntag, sondern es meint auch das Wiederkommen Jesu, der zweite Advent. Und ich muss nicht lange erklären, warum wir uns auch als Christen schlecht vorstellen können, wie das nun genau aussieht, wenn Christus wiederkommt. Denn alles, was wir davon lesen, auch in der Bibel, sind ja prophetische Bilder. Das heißt, die müssen ausgelegt werden, die sprechen hintergründig, müssen einen Weg dazu finden, einen Zugang erstmal gewinnen. Und doch sind das ganz sprechende Bilder und in manchem sind sie auch wirklich eindeutig. Eine Sache habe ich schon genannt. Das Ende der Welt kommt. Das Zweite, dass Christus öffentlich wiederkommt. Sein zweites Kommen ist kein verborgenes Ereignis von den wenigen Eingeweihten, die etwas erfahren. Das erste Kommen, ja, ein paar Hirten haben es gemerkt, ja, durch eine großartige Vision, drei Gelehrte, ein paar Hansel. Er kommt am Ende der Tage auch nicht verborgen in den Herzen der Menschen. Er kommt so, dass alle Menschen es sehen und hören. Und dann kommt er als Herr der Welt und nicht als Fremder, den man schlichtweg übersehen kann. Tote werden lebendig, alle werden vor ihm stehen und das sprengt natürlich meine Vorstellungskraft weit. Aber das ändert ja nichts an der Klarheit dieser Prophetie. Ich glaube wirklich nicht, dass nur das passiert, was ich mir vorstellen kann. Ja? Das ist ja ein typisches Problem von Kleingeistigkeit. Ja? Man kann sich vorstellen, dass es nur gibt. Man kann sich nicht vorstellen, dass es etwas gibt, was man sich nicht vorstellen kann. Das war jetzt schwierig. Wenn Christus öffentlich wiederkommt, was geht dem voraus? Die Frage war in der Gemeinde ja von Anfang an lebendig. Es war ja spannend. Die ersten Christen haben das so in den Farben ihrer Zeit ausgemalt. Es gab unter den Juden vor 2000 Jahren eine ganze Reihe von Prophetien, auch im jüdischen, also noch nicht im christlichen Raum. Man nennt sie die Apokalypsen. Apokalypsen. Sie sprechen vom Ende der Welt. Sie sprechen auch davon, dass Gott sich am Ende durchsetzt. Ja, man nennt diese Form der Prophetie Apokalypse. Alles andere sind spätere filmische Erzeugnisse. Die Christen haben diese Farben aufgenommen. Hungersnöte gehörten zu diesen Farben. Erdbeben, Kriege, Verwirrungen und Verirrungen. Die letzte Zeit, da war man sich sicher, wird eine ganz schlimme Zeit. So stellte man es sich vor. Wir haben ja so etwas Ähnliches auch eben gelesen. Und diese Bilder vom Weltuntergang prägen uns bis heute. Aber die Christen haben diese Farben aufgenommen einerseits, haben sie auch weitergegeben, haben aber gleichzeitig darin eine zentrale Botschaft gepackt. Und auf diese zentrale Botschaft, die so in den anderen Apokalypsen nicht drinsteht, auf die kommt es sie an. Sie sagen, all diese Katastrophen sind nur wie Geburtswehen einer neuen Zeit. Geburtswehen einer neuen Zeit. Christus kommt wieder. Und durch alles Chaos hindurch wird er sich durchsetzen, Frieden bringen und Gerechtigkeit. In der Bibel wird mehrfach erwähnt, an ihm wird sich dann auch entscheiden, wer Bürgerrecht hat in der neuen Welt, die mit ihm anbricht. An ihm wird sich entscheiden, wer zu Gott gehört und wer nicht. Das ist ein Punkt, der uns heute schweres Kopfzerbrechen bereitet. Dabei besagt er eigentlich, dass wir uns darüber den Kopf gar nicht zerbrechen sollen, wer am Ende zu Jesus gehört und wer nicht. Denn das zu entscheiden, ist nun mal einfach Jesus-Sache. Wer zu ihm gehören will, ist eingeladen dazu. Wer das nicht will, der wird nicht dazu gezwungen. Wer keine Möglichkeit hatte, ihn kennenzulernen, um sich zu entscheiden, der wird diese Möglichkeit bekommen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage es mal mit einem ganz altmodischen Bild. Niemand wird gegen seinen Willen in der Hölle landen. Jeder wird die Möglichkeit bekommen, sich für Christus zu entscheiden. Und ob schon der die Möglichkeit dazu hatte, der von einigen zerstrittenen Christen mal das Evangelium um die Ohren gehauen bekam, wage ich zu bezweifeln. Es kommt nicht darauf an, dass wir es einfach sagen, sondern dass wir Wege zeigen, auf denen man Christus wirklich erfahren kann. Dann kann sich ein Mensch entscheiden, ob er zu Christus gehören will, wenn er ihm begegnet. Und wer kann dann schon widerstehen? Wer das dann doch nicht will oder sich vor der Entscheidung bewusst drückt, der muss damit rechnen, dass Jesus ihn in seiner Entscheidung, in seiner ablehnenden Entscheidung auch ernst nimmt. Gott sei Dank, und ich meine es so, sind wir aber nicht dazu da, Jesus diese Aufgabe des Entscheidens abzunehmen. Wir als Gemeinde haben nur zwei Aufgaben, selbst bei Christus zu bleiben und andere in seine Nähe zu rufen. Weil das Leben nur in seiner Nähe wirklich heil wird und das in Zeit und Ewigkeit. Wenn ich also antworten soll, wo ich sein möchte am Ende der Welt, dann ist meine Antwort eindeutig. Ich will bei Christus sein. Ich will in seiner Nähe sein. Denn vielleicht bin ich einigermaßen gut erzogen und anständig, aber in der Tiefe heilen kann mich nur Gott. Ich kann mich bemühen, aber erlösen kann mich nur Gott. Und das andere. So viel Gutes wir Menschen auch tun können und sollen, wirklich heil machen, kann uns eben nur Gott selbst. Und deshalb möchte ich am Ende in der Nähe Christi sein, mit Blick auf ihn. Wie kann ich da hinkommen? Wie kann ich da bleiben? Realistisch kann ich nur sagen, ich kann es gar nicht. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Zu viele Einflüsse versuchen mich immer wieder von ihm wegzuziehen. Zu viel beunruhigt mich, macht mir Angst. Zu viel schwächt meinen Glauben, macht mich fertig. Zu wenig kann ich Gott, mich selbst und andere Menschen lieben. Zu sehr drehe ich mich um mich selbst. Ich bin nicht dazu in der Lage, Gott wirklich den höchsten Platz in meinem Leben einzuräumen. Seid ihr es? Ich bin nicht in der Lage, ihn wirklich Gott sein zu lassen. Aus eigener Kraft bleibe ich nicht bei Christus, sondern verliere den Kontakt. Ich bleibe nur bei ihm, wenn er mich festhält. Das muss ich natürlich zulassen. Ich suche seine Nähe und er hält mich liebevoll fest. Er fesselt mich nicht. Er beraubt mich nicht meiner Freiheit, sondern er nimmt mich bei der Hand und lässt nicht zu, dass andere Mächte meine Seele rauben und mich fertig machen oder vernichten. Die Nähe Jesu suchen, dazu dient auch dieser Gottesdienst. Wer es so versteht, sieht diesen Gottesdienst als eine ausgestreckte Hand Gottes. Von den ersten Tönen des Cello bis zum Schlusslied. Ich kann auch Christus bitten, ich kann ihn geradezu herausfordern, halte mich bitte fest in deiner Nähe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gebet. Diesem in der Nähe Christus bleiben, dem dienen ja auch die Lieder und Gebete in unserem Gottesdienst. Gott loben ist die schönste Art, in seiner Nähe zu bleiben. Ja? Dem dient das Abendmahl, das wir gleich feiern. Wir setzen uns ganz bewusst an seinen Tisch und feiern es, dass er durch seinen Geist präsent ist und freuen uns darauf, dass er irgendwann persönlich da sitzt. Dazu dient auch das Weihnachtsfest, wenn wir uns seine erste Ankunft bei den Menschen vor Augen halten. Dieser Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird alles in Ordnung bringen und ich will, koste es, was es wolle, in seiner Nähe bleiben. Aber was ist dann mit unserer Zeit? Was ist denn bis dahin? Ich habe jetzt auch so vom Ende der Welt gesprochen. Was ist mit heute und morgen? Ungezählte Menschen sehnen sich nach einer Welt, in der endlich der Frieden überhand nimmt und wo es wirklich gerecht zugeht. Und so ist einfach abwarten und nichts tun ja keine Alternative. Auch die Christen stehen ja in der Tradition der Sehnsucht und der Hoffnung. Es sind ja nur Sektierer und Zyniker, die sagen, die Welt geht sowieso einen Bach runter, lass sie nur ab auf den Abfallhaufen der Geschichte, es kommt ja eine neue. Das ist zynisch. Christen wissen, diese Welt ist nicht alles und ihr steht Schlimmes bevor, aber sie hoffen und arbeiten für den Frieden, sie arbeiten für Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Sie haben eine Sehnsucht danach, dass es besser wird mit dieser Welt. Und die hat Gott in ihnen angelegt. Sie wollen, dass es besser wird in ihrer kleinen persönlichen Welt, aber auch in der großen, weiten Welt. Aber für sie, die Christen, war und ist diese Sehnsucht immer verbunden mit Jesus Christus, weil sie an ihm sehen, wie das einmal aussehen soll und wie das sein soll, wenn Gott herrscht in seinem Reich. Und er wird es auch bringen. Er fängt damit heute bei uns an und er bringt es zu Ende, wenn er wiederkommt. Das müssen wir immer wieder sagen, weil viele auftreten werden, die versprechen, wir erfüllen eure Sehnsucht. Wir wissen, was den Menschen aus seinem Leiden oder aus seiner Entfremdung rettet. Wir versprechen euch nicht ein besseres Jenseits, sondern ein besseres Diesseits. Wir vertrösten euch nicht auf den Himmel, sondern wir versprechen euch den Himmel auf Erden. Und nun gibt es zwei Sorten von Menschen, die das versprechen. Die eine Sorte, das sind die größten Verbrecher, die es gibt, weil sie die Sehnsüchte der Menschen für ihre miesen Zwecke ausnutzen. Hitler gehörte dazu und Stalin. Die versprachen den Menschen das Paradies auf Erden und haben die Hölle gebracht. Und diese Methode findet Nachahmer. Und dann gibt es die anderen, die leidenschaftlich wirklich für eine menschlichere Welt kämpfen, die daran leiden. Schon allein aus Anstand erfordert es, dass wir diese Bemühungen ernst nehmen und unterstützen. Aber alles Bemühen von Menschen bringt halt nicht die Welt Gottes. Wir können manches verbessern, wir können manches tun, aber wir müssen realistisch sein. Wir können uns nicht selbst erlösen. Welche Bemühungen um eine bessere Welt sind denn wirklich erfolgreich? Wer das Paradies verspricht, hat häufig die Hölle gebracht oder ist in der völligen Verzweiflung gelandet. Wer wirklich was Gutes erreichen will, muss dabei realistisch sein. Und das bedeutet auch mit den bösen Kräften rechnen. Nicht das Paradies auf Erden versprechen, weil es das eben ohne Gott nicht gibt. Deshalb halte ich so viel von der Demokratie. Die Demokratie lebt nicht von Lichtgestalten, die das große Heil versprechen und die dann ihre Macht missbrauchen. Sie lebt von der Opposition, sie lebt auch von einer unabhängigen Justiz, von einer freien Presse, von denen, die auch immer wieder den Finger in die Wunden legen und von anderen, die trotzdem immer wieder losgehen und was machen. Immer wieder wird das Böse einkalkuliert und eingegrenzt, eingedämmt. Und gerade da, wo wirklich Verbesserung geschah in der Geschichte, wird besonders deutlich, wir Menschen bleiben ja erlösungsbedürftig. Von daher müssen wir das einkalkulieren, bis in die Gemeinde hinein. Wir können allenfalls mit den bösen Kräften anders umgehen. Wir können sie eindämmen. Aber wir müssen damit leben. Wir haben, um ein Beispiel zu nennen, für unser Land ja den Hunger weitgehend überwunden. Und wir haben das äußere Elend verringert. Aber jetzt erfahren wir, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Dass es letztlich auch unser Wohlstand auf Kosten anderer Länder geht, die sich diesen Standard nie werden leisten können. Dass Nationalismus, diese egoistische Art, Angst zu schüren, dieses Kleingeistige, wieder aufflammt. Dass wir im Grunde auf Kosten der Erde leben, die genug für alle bietet, aber diese Art von Wohlstand für alle einfach nicht hergibt. Und wir erfahren, dass Geld allein das Leben nicht glücklich macht, dass Langeweile sich breit macht, Sinnlosigkeit mitten in einem riesigen Alltagsstress. Oder wirtschaftliche Zwänge, die nicht einfach abgebaut werden können. Es sieht manchmal so aus, als ob das Elend in der Welt größer würde. Wirtschaftliches Elend hier, geistiges Elend dort. Wo möchte ich sein am Ende der Welt? Und wo kommt wirklich Erlösung? Bei Christus. Ich möchte mit euch als Gemeinde dabei sein, diese Welt ein Stück zu verbessern. Aber auch das möchte ich nur in der Nähe Jesu tun, von ihm berufen, angeleitet, korrigiert, unterstützt, ermutigt, getragen. Was in seinem Auftrag und in seiner Kraft geschieht, das, glaube ich, hat auch Bestand. Ich möchte da auch bleiben, wenn es eng wird für uns Christen, wenn wir ausgelacht werden oder sogar, wenn es richtig Druck gibt. Und wie viele sitzen hier im Raum, die so richtig Druck kennengelernt haben als Christen. Dann ist es eine Verheißung. Wer bis zum Ende standhält, wird gerettet. Und nur der hält stand, der in Jesu Nähe bleibt, der von ihm getragen wird. Also, wo möchtest du sein, wenn diese Welt zu Ende geht?